Es hat mich jemand gestern Abend darum gebeten, doch CDs herzustellen von den beiden Vorträgen über Israel, bei den beiden Referaten. Könnt ihr euch noch erinnern? Über Israel, Brennpunkt der Welt- und Heilsgeschichte Gottes. Ich habe es jetzt nach mehreren Stunden hinbekommen, was zu brennen, diese beiden Vorträge auf CD, sodass man die auf CD haben kann. Wenn jemand von euch da ist, der das auf CD haben möchte, weiß das schon jemand oder? Sie auch? Ja? Ja, zwei. Und dann war es noch die Dame, die hier. Bitte? Ja, die sind heute Abend nicht da, ja. Ist okay. Oder, ja. Gut, dann kann ich noch ein bisschen was nachbrennen. Okay. Dann, die Dinge sind ja bekannt, die hier vorne ausliegen. Ihr könnt euch in den Tagen mal umschauen. Wir fahren Samstag nach dem Vortrag los. Also nicht mehr dann umschauen, sondern vorher. Deswegen erwähne ich das nochmal, ja. Manchmal dann schiebt man das immer so weit hinaus. Ach, der ist ja noch da, ist ja noch da. Und auf einmal sind die Sachen weg, sind im Auto und dann sind sie weg, ja. Gut. Dankeschön. Ihr wisst Bescheid. Wir können jetzt in den Vortrag von heute Abend gehen. Du bist schon soweit? Du nimmst schon auf die ganze Zeit hier. Ja, ja, gut.
Ich nehme es raus.
Bitte?
Also
wenn ich hier vorne Licht hätte, wäre es nicht schlecht wegen der Aufnahme. Sonst erscheint man immer so dunkel. Von daher, ich will ja vor euch im rechten Licht erscheinen, ja? Okay. Nee, das da drüben brauchst du nicht.
Irgendwann schaffen wir noch Spots an und dann wird der Redner direkt.
Ja, ja, das ist unbedingt so wichtig. Das ist mir so wichtig, dass ich im rechten Licht erscheine. Gut. Also ihr Lieben, dann wollen wir starten in den Abend, ja? Ihr seid ready for action? Okay, gut. Dann legen wir los. Ja, ich habe bis jetzt einen Vortrag gehalten über Daniel, werde einiges überspringen, will aber noch mal kurz zurückgehen. Denn wir wissen, also, dass ich nicht alles auslege jetzt von den Kapiteln her, wollte heute Abend den Schwerpunkt dann legen, wodurch wahre Anbetung geschieht, Kapitel 3, aber will nochmal deutlich machen, dass das Leben immer Vorbereitung ist. Unser Leben ist Vorbereitung. Heute bereitet uns Gott auf morgen und übermorgen vor. Und die Ereignisse von morgen und übermorgen, wie wir sie verarbeiten, hängen ganz entscheidend daran, ob wir uns vorbereiten lassen von Gott. Ob wir immer in der Zubereitung, hat man früher öfters gesagt, ob wir in der Zubereitung durch Gott leben. Und dass wir nicht die Tage verschlafen, nicht die Momente, wo wir uns wirklich zurüsten lassen können, manchmal durch ganz komische Ereignisse, für Herausforderungen, die auf uns warten in den nächsten Zeiten, Jahren, wie auch immer. Wozu war Daniel nach Babylon gekommen? Hätte Gott ihm das nicht ersparen können? Ja, das ist ja immer die Frage, weshalb bin ich in diese ganzen Schwierigkeiten hineingeraten? Und eine Antwort ist die, um Gott nach Babel zu transportieren. Gott in Babel sichtbar zu machen. Dazu ist Daniel mit seinen Freunden nach Babylon gekommen. Wozu leben wir genau in der Zeit, in der Umgebung, in der wir heute sind? Wozu? Um Gott sichtbar zu machen. Dass Gott durch uns hindurch scheint, dass wir ein Brief Christi sind, gelesen von allen Menschen. Dazu hat uns Gott erwählt, dazu hat uns Gott bestimmt, in dieser Zeit, in dieser Welt. Und in welche Umgebung schickt Gott den Daniel? In eine durch und durch diabolische Umgebung. Wir jammern manchmal heute darüber, ne? Wie schlimm die Zeit ist und wie furchtbar das alles ist und dass wir Endzeit hätten und was nicht alles. Leute, keiner von uns lebte in einer Atmosphäre, wie Daniel leben musste. Keiner von uns. Nur, dass das klar ist. Ja. Leute, die Gott gebraucht hat, hat Gott oft in eine große Finsternis hineingeschickt, innerlich und äußerlich, um dadurch etwas hervorzubringen in ihnen, was gute Zeiten nie hervorgebracht hätten. Denn wir lesen das besonders im Richterbuch immer wieder, wenn es dem Volk Gottes gut ging, was haben sie gemacht? Dann haben sie dann fingen sie an, von Gott abzufallen, und sie taten, was böse war in den Augen des Herrn, wie man zum Beispiel exemplarisch nachlesen kann in Richter 6, Vers 1. Ja, Gott segnete sie mit Sieg durch Deborah, Barak, Kapitel 5. Sie priesen den Herrn, sie hatten Ruhe 40 Jahre und dann taten sie, was böse war in den Augen des Herrn. Und deswegen sind viele Dinge in unserem Leben, die uns überhaupt nicht angenehm erscheinen, ganz wichtig, damit wir Gott in dieser Welt lernen darzustellen. Dass Gott leuchtet aus unseren Augen, wofür ich immer wieder bete, dass Gott ein Leuchten auch in meine Augen gibt, ja. Wir wissen, dass uns nicht immer zum Schmunzeln und Lächeln zumute ist, sondern dass es auch andere Zeiten geben kann. Das ist uns alles bekannt. Aber jetzt alleine im Babylon mit seinen drei Freunden, ohne die Predigten seiner Mutter. Ja, das ist ja auch, ne? Mütter sind ja die Prediger der Nation, ne? Was sie alles predigen. Was hat meine Mutter mir alles gepredigt? Habe ich alles gemacht, ne? Ey, genau das Gegenteil, natürlich. Da steckt in uns allen, ja, dieser Widerspruchsgeist, der ist doch da. Und jetzt stand er ganz vor Gott, der Daniel, ohne dass ihn jemand da groß sagen musste, ja, aber du weißt doch, was in den 10 Geboten steht und so weiter und so fort. Jetzt stand er ganz unter der Führung und Leitung des Geistes Gottes. Ein entwurzelter Mann, dem viel Unrecht geschehen war, bleibt seinem Gott treu. Leute, ob wir Gott treu sind, zeigt sich, wenn uns Unrecht geschieht. Ob wir den Herrn lieb haben, zeigt sich, wenn uns Menschen Böses tun. Nicht, wenn uns alle Leute zujubeln, sagt der Jesus. Ja, was tut ihr besonders, wenn ihr die lieb habt, die euch lieb haben? Das tun auch die Heiden, dazu braucht man keinen Heiligen Geist. Sondern liebet eure Feinde. Und das konnte Daniel mit seinen drei Freunden jetzt praktizieren, Menschen zu lieben, die zutiefst im Götzendienst verstrickt waren, die ein Leben führten, das seinem Leben diametral gegenüberstand. Und wo er sich dann erweisen konnte als der Mann, den Gott in ihm herausbilden wollte. Denn das war er nicht von Anfang an. Man wächst in Herausforderungen hinein, in Situationen, die uns gar nicht so lieb und wert sind. Ja, und jetzt in Babylon eine ganz wichtige Geschichte, dass der Daniel mit seinen drei Freunden eben die außergewöhnlichen Geschenke Gottes nicht missbrauchte, seinen Intellekt, seine Klugheit, seine Intelligenz, seine Auffassungsgabe. All das ließ er unter Gott. Leute, das ist eine ganz schwierige Sache. Ja, manche haben schon zu mir gesagt, du hast gut, du bist schön blöd. Ja, also du bist schön doof, nicht? Also bei dir ist nicht so schwer. Ne? Aber diese Leute waren mit einer Intelligenz begabt. Und darüber hinaus noch manches andere. Das stellt eine Riesenversuchung dar. Das merke ich heute immer wieder in den ganzen innerevangelikalen Auseinandersetzungen, die da sind und wo einer versucht, den anderen zu übertrumpfen mit seiner Erkenntnis, mit seiner Wortgewaltigkeit und den anderen bloßstellt und was nicht alles. Was läuft da alles ab momentan? Es ist nicht schön. Warum? Weil man seine Gaben nicht unter die Leitung des Heiligen Geistes stellt, sondern man will glänzen. Man will Anerkennung. Man sucht seine Ehre. Und dann werden die Gaben Gottes verdorben. Dann sind sie für eigentliche Dinge Gottes weniger und zum Schluss überhaupt nicht mehr brauchbar. Also, Gott hat seine Geschichte. Gott hat einen Plan. Im Chaos, in der Wegführung, da, wo die Leute überhaupt nichts mehr dachten, dass Gott hier noch auf dem Plan ist, als Babylon einbrach in Jerusalem, die Leute wegführte. Und was damit alles zusammenhängt mit Krieg, das wissen noch manche Ältere und das sehen wir auch in den Medien. Wir können uns nie die Art und Weise der Zubereitung durch Gott aussuchen. Wir können uns nie aussuchen, durch was Gott uns zubereiten möchte und in welcher Intensität er es tut. Weil Gott uns am besten kennt, wählt er Mittel, Zeit und Wege, um uns zu Leuten zu machen, die in dieser Welt für ihn strahlen und glänzen. Wir können es uns nicht aussuchen, aber wir können uns und müssen uns entscheiden. Aussuchen können wir es nicht, aber entscheiden können wir uns, wie wir uns dazu stellen, wie Gott uns geführt hat, welche Menschen in unserer Umgebung sind, die uns vielleicht auch manchmal dann das Leben nicht so einfach gestalten. Die Versuchung offenbart, wer unser Herr ist. Die Versuchung offenbart, wer unser Herr ist. Und Daniel offenbart nun in der Versuchung zwei Charakterstärken mit seinen drei Freunden an seiner Seite. Zwei Charakterzüge, Entschiedenheit und Weisheit. Leute, das ist eine ganz seltene Kombination. Entschiedenheit und Weisheit. Warum ist es selten? Leute, die entschieden sind, die hauen oft drauf. Die können über Leichen gehen. Zielgerichtete, ja, Menschen, die wirklich sich nicht abbringen lassen von ihrer Überzeugung. Die haben in der Regel nicht viel Weisheit. Und bei Daniel und seinen drei Kameraden kommt das zusammen. Entschiedenheit und Weisheit, Selbstbeherrschung, Besonnenheit und eine tiefe Abhängigkeit vom Herrn. Entschiedenheit nicht um der Entschiedenheit willen, dass ich nur mal einen starken Satz sage, sondern es muss immer auch in dem Abgleich sein mit dem Herrn und mit seiner Güte und Freundlichkeit. Freundlichkeit und Entschiedenheit. Etwas ganz Wesentliches für uns, ob wir dieses Paar haben im Leben. Ich weiß es nicht bei euch, wie es ausschaut. Nur in den früheren Jahren war bei mir mehr Entschiedenheit, weniger Weisheit. Und ich bin nicht mit Weisheit gesegnet von Natur her, sondern ich musste mir sie erbeten. Und ich bete oft darum, dass Gott mich weise macht. Ja, und dass ich nicht wie ein D-Zug durchs Wohnzimmer fahre, ja, sondern wirklich auch gehört werde in dem, was ich nun sage und was ich weitergebe. Daniel hatte einen Auftrag. Und sein Auftrag war auch, dass er unterscheiden konnte. Wenn man nicht unterscheiden kann zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, geht vieles den Bach runter bei uns. Ja, das klagt ja schon Gott in Jesaja 5, Vers 20, weh denen, die Licht zu Finsternis erklären und Finsternis zu Licht, Süßes zu Bitterem und Bitterem zu Bitteres zu Süßem. Wehe denen, denn das ist immer die Gefahr im Volke Gottes gewesen, dass man einfach die Dinge auf den Kopf gestellt hat. Diese Unterscheidung für diese vier Männer jetzt war wichtig, denn man bekommt nur den Sinn der Unterscheidung zwischen Gut und Böse durch steten Gebrauch. So steht es in Hebräer 5, Vers 14. Nämlich, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie des Bösen. Hebräer 5, Vers 14. Ganz wichtig. Ja, und da ich wenig habe, muss ich viel bitten. Und was sagt die Bibel in Jakobus 1, Vers 5? Wenn von euch jemand Weisheit mangelt, der bitte Gott. Ich kann heute Abend nicht ganz auf das die Ereignisse in Kapitel 2 eingehen. Lest es. Aber ich will nur auf diese eine besondere Stelle aufmerksam machen. Als nun der König Nebukadnezar den Traum hatte, ihr kennt das wahrscheinlich, ja. Er hatte einen Traum und dann rief er seine ganzen Wahrsager im Reich zusammen und dann stellte er sie vor die Alternative, entweder redest du jetzt, denn die plapperten immer nur, ne? Die redeten ihm nach dem Mund und was nicht alles, und das wusste er, er kannte ja diese Leute, er war ja nicht blöd. Und er sagt, ich sage euch jetzt nicht den Traum. Und ich bitte euch, jetzt sagt mir den Traum, und die Deutung, wenn nicht, Kopf kürzer. Wird man euch in nächster Zeit selten sehen. Ja. Also, überlegt euch, was ihr wollt. Dann hörte der Daniel davon, dass alle umgebracht werden sollten. Und dann stellt sich der Daniel in die Bresche für diese Leute. Das muss man sich mal vorstellen. Für Wahrsager. Tritt er in die Bresche. Hättet ihr das auch gemacht? Wahrscheinlich nicht. Er hätte mal gesagt, das ist das Gericht Gottes über sie, über dieses Pakt da, diese Lügner und Betrüger. Nein, er war einer, der vom Geist Gottes geleitet war und er wusste, dass Jesus auch für Wahrsager gestorben ist. Ne? Während die kamen und brachten ihre Dinge damals, als Jesus geboren war, die drei, sogenannten drei Weisen aus dem Morgenland, wie viele es waren, steht nicht in der Bibel. Aber dann sagt er, komm zu dem Ajoch, lass mich hier in die Bresche treten. Ich werde Gott bitten, dass er mir den Traum zeigt und die Deutung gibt. Und was sagt er dann? Dann ging er zu seinen drei Kameraden und sagte ihnen, Leute, ich habe etwas Gewaltiges gesagt, ihr müsst jetzt beten. Ihr müsst beten, dass sich Gott mir offenbart. Gott hat sich uns schon offenbart. Das ist ja nichts Fremdes für ihn gewesen, dass Gott sich ihm offenbart. Bitte betet, betet, betet. Und das ist was Schönes. Wenn man Leute hat, zu denen man gehen kann in der Not, um sie zu bitten, dass sie beten und man weiß, die beten. Nicht die sagen nicht nur, sondern die beten dann auch. Und das ist mir mit das Wichtigste in meinem Reisedienst gewesen, von Anfang an, vor über 40 Jahren, dass ich immer Beter gesucht habe. Ja, denn ich wusste, das wird keine einfache Sache. Es ist ein halbes Jahr, jedes Jahr, Jahr für Jahr von zu Hause weg zu sein. Immer so 12, 13 Tage weg, Woche zu Hause, wieder weg. Ja. Das wird sehr, sehr hart. Und es wird viele Versuchungen und Anfechtungen geben. Und deswegen wollte ich Beter haben. Und es ist mir heute noch das Wichtigste, dass wir Leute haben, die für uns beten. Deswegen schreibe ich Rundbriefe, deswegen schreibe ich Mails und versuche Leute zu informieren, mich immer wieder in Erinnerung zu bringen, dass sie doch für uns beten möchten. Und das wusste der Daniel. Daniel wusste, ich bin von Gott hochbegabt. Gott hat mir so viel anvertraut, so viel gegeben. Aber was wäre das alles? In der Krise, in der Versuchung geht es wirklich darum, dass dann die Hilfe Gottes kommt. Wie wir ermutigt werden in Hebräer 4. Kennt ihr bestimmt die Stelle, ne? Hebräer 4, Vers 14, 15, wo es dann heißt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht ist in gleicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Wohin? Zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur, das ist jetzt wichtig, zur rechtzeitigen Hilfe. Hebräer 4, 16. Dass die Hilfe Gottes rechtzeitig bei uns kommt. Dafür sollen wir beten. Und sie kam bei Daniel rechtzeitig. Und dann empfing er in der Nacht eine Vision. Und da zeigte Gott ihm den Traum. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Er wurde gerufen, er prophezeite dem Nebukadnezar. Und als er damals diese Vision bekam, da konnte er nur anbeten. In Vers 20, ich lese mal die Verse, bis Vers 23, Daniel 2. Und Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Da haben wir es, Leute. Bis zum heutigen Tag. Wer setzt sie ein? Gott setzt sie ein. Durch alle menschliche Manipulation und Korruption und was nicht alles bei Wahlen abgehen kann. Er setzt Könige ein. Wenn Gott sagt in dieser Nacht, Putin tritt ab, dann wird er abtreten, obwohl er sich jetzt eine Verfassungsänderung hat genehmigen lassen vom Volk, ja, damit er noch bis in noch über 10 Jahre dort regieren kann als Herrscher in Russland. Er gibt den Weisen, jetzt hört mal gut zu, er gibt den Weisen Weisheit. Habt ihr das schon mal beachtet? Wem gibt Gott Weisheit? Den Weisen. Als ich das erste Mal las, dachte ich, das ist aber gemein. Ja, dass Gott nur den Weisen Weisheit gibt. Und er gibt Erkenntnis den Einsichtigen. Was sind Weise und Einsichtige für Menschen? Das sind Leute, die in ihrer Erbärmlichkeit Gottes Angesicht suchen, seine Hilfe erflehen. Und sie sind darin weise, dass sie Gott in ihrem Mangel suchen. Das ist die Weisheit. Das ist die Einsicht bei ihnen. Und wer hat, dem wird gegeben werden. Wer hat? Und so empfing er. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Herrlich. Und dann endet die Geschichte wie in Hollywood. Ja, super Happy End. Und diese vier gehen, jetzt menschlich gesprochen, als strahlende Sieger hervor. Aber vor allen Dingen Gott, der hatte sich ins Spiel gebracht. Und über ihn wurde geredet. Und Nebukadnezar erkannte, was ist das für ein Gott, dem ihr dient? Ja, er sprach in Wahrheit, euer Gott, er ist Gott der Götter und Herr und der Könige und offenbart Geheimnisse. Das war das Ziel bei Nebukadnezar. Jetzt können wir eigentlich denken, wenn ein Mensch so etwas sagt, super, oder? Mensch, klasse, der hat's geschnackelt, der hat's kapiert. Und der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold. Seine Höhe betrug 60 Ellen, also 30 Meter, seine Breite 6 Ellen. Er stellte es auf in der Ebene Dura, Provinz Babel. Und dann wollte er, dass alle vor diesem Bild niederfallen. Eben dieses Bekenntnis. Kapiert ihr das? Versteht ihr das? Da gibt dir Gott so die Ehre. Und in der nächsten Zeit, paar Monate später, lässt er ein Standbild errichten. Ja, könnte man sagen, hat er dann noch alle Tassen im Schrank? Da hat sie vielleicht alle, aber nicht der Reihe nach. Ja. Was ist nur mit dem Mann los? Was hat er da für Sprüche losgelassen und jetzt handelt er genau anders? Und will sich ein Standbild errichten. Will Anbetung haben, Ehre haben. Das ist ja letztlich das Ziel auch des Antichristen, ist Anbetung. Römer 13. Dass sie seinen Vater und ihn anbeten. Den Teufel und ihn. Immer das gleiche Spiel. Ja, er hat befohlen, dass die Leute niederfallen, sich niederwerfen. Wenn sie die Musik hörten, dann fielen alle Völker, Nationen und Sprachen nieder, indem sie sich vor dem goldenen Bild niederwarfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Alle? Alle fielen nieder?
Nein.
Bis auf ein paar Renitente, Widerständler, Nonkonformisten, wie man sie auch nennen mag, einige waren keine Würmer. Das ist ein Kennzeichen von Wurm. Wurm hat kein Rückgrat. Waren keine Würmer, sondern Menschen, denen Gott das Rückgrat gestählt hatte. Gegen den Zeitgeist, unter Einsatz ihres ganzen Lebens. Wisst ihr, wenn heute alle reden, was alle reden, dass man gegen Trump oder wen auch immer zu Felde zieht, da brauche ich in unserem Land kein Rückgrat für. Überhaupt nicht. Sag mal was gegen den Zeitgeist. Ich sage jetzt nichts. Ihr wisst alle Bescheid. Ja. Es gibt ein paar Themen in unserem Land, die darf man nicht anrühren, wenn man da etwas darüber sagt. Dann ist aber die Sache am Kochen. Dann pfeift das Kesselchen. Man muss nicht immer alles zu jeder Zeit sagen. Aber wenn es gefordert wird, dann eine deutliche Sprache. Wenn es gefordert wird. Wie es in 1. Petrus 3,15 steht. Wir sollen nicht ständig herumlaufen als die Prediger. Wir sollen nicht ständig Traktate verteilen. Habe ich früher gemacht, die ersten Jahre meiner Nachfolge, da war keiner sicher, der mir begegnete. Jeder wurde irgendwo angemacht von mir. Was halten Sie von Jesus? Und was ich nicht alles gesagt habe, ich hatte ja keine Ahnung. Ich kam zum Glauben, hatte keine Ahnung. Habe bei der Bundeswehr Jesus verteidigt bis aufs Messer. Habe den Leuten erzählt von Abraham in der Arche. Habt ihr auch schon mal? Bis mir einer sagte, du, das war doch der Noah, lies erst mal die Bibel. Das war mir so egal, wer in der Arche war, Leute. Ich wollte den Leuten was von Jesus sagen. Und da konnte Abraham oder Daniel in der Arche sein. Ja, das war für mich nicht das Entscheidende. Entscheidende war, ich habe Jesus erfahren. Er hat sich mir offenbart. Er hat mir das Herz abgewonnen. Ich darf zu ihm gehören. Oh Leute, was ist das, wenn man zu Jesus gehören darf? Und wenn man dann für ihn brennt. Und Leute, die hatten nicht nur theoretisches Wissen über Gott, sondern die hatten ein Herz für Gott. Denn der Herr schaut das Herz an. Kennen wir, ne? Wir gucken immer um vor Augen, was die Leute für eine Erscheinung haben und so weiter, was sie machen und wie sie, ob sie sich benehmen können, ob sie auch eine gepflegte Sprache haben, was nicht alles. Aber denen war jetzt eines wichtig. Wie würde Gott jetzt selber hier reagieren in dieser Situation? Und wir stellen uns die Frage, was würde jetzt Jesus tun? Wie würde er sich entscheiden? Wie würde er seinen Vater im Himmel erfreuen? Denn das war seine Speise, dem Willen des zu tun, der ihn gesandt hatte. Damit speiste er seine Seele, dass sie voller Freude war. Und er suchte die Einstimmung, Übereinstimmung mit Gott. Dass diese kleinen Sätze können uns in jeder Situation helfen. Suche die Übereinstimmung mit Gott. Wenn du das tust, dann wirst du nicht in die Irre gehen. Du hast genug Wort Gottes im Hintergrund. Suche die Übereinstimmung mit Jesus. Das taten diese drei Männer, die jetzt hier standen. Die wussten, wir können nicht einfach reden. Als sie denunziert wurden, angezeigt wurden und gesagt, das sind drei Juden, die wollen nicht niederfallen, wurden sie vorgeladen. Und dann gestellt. Nebukadnezar fing an und sagte zu ihnen, Kapitel 3, 14, ist es Absicht, Schadrach, Mesach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht niederwerft? Ist das Absicht? Ja, hätte man ja sagen können, ich hatte es nicht richtig verstanden, was du wolltest. Ne? Es war mir irgendwie, ich habe das irgendwie vergessen. Das kann man sich herausreden, wenn es drauf ankommt. Leute, jede Erkenntnis, die etwas wert ist, wird geprüft. Jede Erkenntnis, die wesentlich ist für unsere Zeit heute, die wird geprüft. Nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit, da ihr den Klang des Horns hört und so weiter, wenn die Band aufspielt, ja, und hinzufallen und euch vor dem Bild niederzuwerfen, das ich gemacht habe, so ist es gut. Ich gebe euch eine zweite Chance. Was für eine Versuchung, die zweite Chance. Was für eine Versuchung steckt da drin? Dass man jetzt sagt, ja, was ich im Herzen glaube, geht ja keinen an. Was an, ja. Ich kann ja mal so tun. Und ich bete weiterhin mein Gott an. Dann bleibe ich wenigstens im Reich Gottes erhalten. Wenn ihr euch aber nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Wer ist das? Hab noch nicht gesehen. Oh ja, mit dem Daniel da, mit den Träumen. Es kann auch Zufall gewesen sein, ne? Oder? Schied ja immer wieder mal so etwas Außergewöhnliches. Ja, wenn da einer von einer tödlichen Krankheit geheilt wird, das ist eine Spontanheilung. Die gibt es immer wieder. Was hat das mit Gott zu tun? Also, der Nebukadnezar, auf einmal ergriff ihn wieder die Finsternis. Die Götter, denen er diente, die ergriffen ihn. Leute, jeden Türspalt, den wir offen lassen für die Götter dieser Welt, da gehen sie rein. Glauben wir ja nicht, dass der Teufel um uns einen Bogen macht. Der hat um Jesus keinen gemacht und der macht auch um uns keinen Bogen. Und es ist einfach die Frage, wie weit wir die Tür öffnen. Nebukadnezar hat sie wieder geöffnet. Und da muss man sich nicht wundern, wenn auf einmal die Dämonen das Sagen übernehmen in einem Menschen. Wir denken natürlich, dass das bei Christen nicht möglich ist, weil wir oft denken, ja, wenn das möglich wäre, dann können ja Leute verloren gehen. Nein, es geht nicht um die Frage des Verlorengehens. Es geht einfach darum, dass wir nicht nur Licht sind, sondern auch Finsternis. Und die Bibel sagt, lebt im Licht, damit euch die Finsternis nicht ergreift. Welche Stelle wollte ich jetzt sagen? Ich wollte jetzt eine Stelle zitieren. Ja, trinke ich erst mal was. Das machen die bei Jauch ja auch immer, ne? Die trinken was. Damit das Gehirn oben besser durchspült wird. Ich komme jetzt nicht drauf. Nur eine kurze Zwischenbemerkung. Es passiert mir immer wieder. Ich erzähle was und dann verliere ich den Faden. Dann weiche ich auch von meinem Konzept ab und ruckzuck bin ich irgendwo. Und das habe ich mal von dem Pastor Kemner gehört. Da war ich ein Jahr gläubig, da hörte ich den. Kemner kennt ihr, ne?
Ja.
Und er sagte dann, der hielt auf und erzählte, hat ja immer das Gleiche erzählt, aber es war immer spannend bei ihm und wirklich auch gesegnet. Und dann erzählte er und er sagt, oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Das hat mir gefallen damals. Und seit der Zeit mache ich das auch. Ja, dann will ich nicht weiter labern, irgendwo was erzählen. Gut, ich hoffe, dass mir der Herr noch irgendwann Licht gibt, ja. Damit ich das sage, was ich auf der Pfanne gerade hatte. Gut. Wer ist der Gott, der aus meiner Hand retten kann? Ach ja, jetzt weiß ich, hieß es. Ich wollte euch sagen, 1. Korinther 10, Vers 19 und 20. Denn ihr wisst, jede Unwissenheit, da legt uns der Feind rein. Und deswegen hält die Bibel so viel davon, das Wissen, ihr wisst doch, ja, wisset immer wieder. Zum Beispiel, wozu ist die Bibel geschrieben? 1. Johannes 5, Vers 12 und 13, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Das muss man wissen, oder? Wisst ihr ja alle, ne? Dass ihr ewiges Leben habt. So. 10, Vers 19 und 20. Da schreibt Paulus an die Korinther, die auch in einem Babel lebten. Korinth war Babel. Ja, eine Hafenstadt versifft. Schlimmer ging es kaum noch. Und dann heißt es dort, da ging es um das Götzenopferfleisch. Und dann sagt Paulus, was sage ich nun? Dass das einem Götzen geopferte etwas sei, dass das einen Einfluss hat? Das Götzenopferfleisch? Oder das Götzenbild etwas sei? Nein. Sondern, das, was sie opfern, opfern sie den Dämonen. Darum ging es. Und das Ziel des Opfers. Und ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit Dämonen habt. Schreibt Paulus an die Korinther. Weshalb schreibt er das? Weil es möglich ist. Nicht, weil der Paulus überängstlich war, wie man oft sagt. Ne? Ja, der hat so wenig das Positive betont. Nein, sondern weil es einfach wichtig ist, dass ein Kind Gottes das weiß. Und man kann noch so schöne Bekenntnisse ablegen wie ein Nebukadnezar, dass er der Gott des Himmels, der Gott Daniels, der einzig wahrhaftige Gott ist. Und irgendwann befindet man sich im Götzendienst wieder. Das muss man wissen. So, und nun stellt er diese drei Männer vor die Entscheidung. Hier der brennende Ofen, da das Bild. Wohin wollt ihr gehen? Das ist ein starkes Stück, Leute. Wenn Gott einen vor solch eine Entscheidung stellt, brennender Ofen oder Götzenbild, Tod oder Überleben. Und ihr müsst entscheiden. Ihr müsst entscheiden. Leute, solche Situationen, diese Situation hier, förderte mit das schönste Bekenntnis der ganzen Bibel hervor. Diese Situation. Das Klarste, das Eindeutigste, wo es auch überhaupt keinen Schatten mehr gab, kein Zweifel mehr. Das sagen die nun zu dem Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir nur ein Wort darauf zu erwidern. Starke, damit hatten sie ihr Todesurteil unterschrieben. Ob nun, und jetzt kommt's, Leute. Und das ist sowas von wegweisend für alles, was wir manchmal durchzumachen haben. Da brauchen wir Wegweisung. Und wie lautet die Wegweisung hier? Ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuer oben, als auch aus deiner Hand, o König, er wird uns erretten. Oder ob nicht, das ist wichtig, das ist wichtig. Das ist Gethsemane. Das ist Gethsemane. Was sagte der Herr in Gethsemane? Wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und jetzt kommt der Zusatz, der alles entscheidend ist. Ja, wir dürfen Gott bitten, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wie du willst, Herr. Das ist Anbetung Gottes. Das ist die höchste Form der Anbetung Gottes, wo ich mein Leben auf den Altar lege. Wisst ihr, man kann wunderschöne Lieder singen, ob mit oder ohne Posaunenbegleitung, egal ob es Gebläse eingeschaltet ist oder nicht. Leute, was kann man alles singen? Was kann man alles bekennen? Was kann man alles sagen? Entscheidend sind solche Situationen im Leben. Feuerofen, Standbild. Wie wir uns da entscheiden. Und diese Entscheidung nimmt uns keiner ab. Auch nicht der Herr. Die drei mussten sich entscheiden. Und dadurch kam eine Anbetung Gottes hervor. Wie es keine Heilstimmung erzeugen konnte. Nie und nimmer. Gott kann uns retten. Und wenn er es nicht tut, dann sollst du wissen, dass wir unsere Knie nicht vor dem Standbild beugen. Und damit war alles klar. Wisst ihr, da musste man nicht rätseln. Was sagen die eigentlich? Manchmal muss man bei Leuten auf der Kanzel rätseln, was sagen die eigentlich? Ist euch das auch schon mal so gegangen? Unsere Zunft der Prediger, wir können manchmal so verklausuliert reden, so schöngeistig. Und keiner weiß, was sie gesagt haben. Ich weiß, als unser Nachbar beerdigt wurde, schon 20 Jahre her, war oft in diesem Haus, weil sie einen gleichaltrigen Jungen hatten. Und er wurde dann beerdigt. Und dann war ich auch bei der Beerdigung. Ich war nicht oft bei Beerdigungen, weil ich eben immer unterwegs war. Auch jetzt bei Klassenkameraden kann ich oft nicht zur Beerdigung, weil ich unterwegs bin. Ein anderer, wo wir dann gegenüber wohnten, auch beerdigt, auch hingegangen. Ich hatte nichts Besonderes erwartet. Ich war ja schon ein paar Mal auf Beerdigung. Und dieser Mann war im Kirchenvorstand. Und dann erzählte der Vater, als er angestellt werden sollte, ging er durch die Prüfung des Kirchenvorstandes. Wie heißt das bei euch? Presbyterium oder wie auch immer. Und dann berichtete der Pfarrer, ja, dass dieser Mann, den er jetzt hier beerdigt hatte, dass er ihn fragte, Herr Pfarrer, glauben Sie auch an die Auferstehung Jesu? Ist die Frage schwer? Kann eigentlich jeder verstehen, ne? Glauben Sie an die Auferstehung Jesu? Und da dachte ich, da kann man manchmal so Gott so dankbar sein, wenn man ein bisschen dumm ist. Ne? Und nicht so gerissen, so listig. Dann sagte der Pfarrer, ja, das kann man nicht mit einem Satz beantworten. Dachte ich, darauf wäre ich nicht gekommen. Da wäre ich echt nicht drauf gekommen. Ich bin gerade heraus, wenn mich einer fragt, nach Ja und Nein, dann sage ich Ja oder Nein. Ich bin nicht der Taktierer. Andere haben diese Gabe, deswegen hat mich auch Gott nie in Ausschüsse berufen. Ihr wisst ja, was Ausschuss ist, ja. Und in Sitzungen, das ist mir immer ein Gräuel, wenn so viele Sachen da beraten werden. Ich will lieber predigen und beten. Und dann sagte er, schade. Und dann habe ich versucht, über viele Jahre eine Antwort zu finden auf diese Frage und zu geben der Gemeinde, ob Jesus auferstanden ist. Wisst ihr, ich will den Pfarrer nicht madig machen, sondern es geht mir um unser Herz, dass wir manchmal auch so komische Antworten geben und Leute im Regen stehen lassen und die wissen gar nicht, was ich denke. Mich aus der Verantwortung stehlen und herausnehmen. Die drei stahlen sich nicht aus der Verantwortung. Oder? Die sagten nicht, na ja, es könnte ja sein, gib uns noch mal ein paar Wochen, können noch mal überlegen, wir machen noch mal Urlaub vorher. Und essen nochmal gescheit und dann können wir nochmal darüber reden, ob wir vor dem Standbild niederfallen. Es war für sie sowas von klar, hier gibt's kein Jein. Gelehrte antworten manchmal mit einem Jein. Und wir fallen momentan reihenweise darauf rein, auf diese Jeins. Ja, die sagten, Nebukadnezar, unsere Entscheidung steht fest. Wir werden nie auf die Knie gehen vor diesen Dämonen. Denn der Kniefall vor dem Standbild war ein Kniefall vor Dämonen. Nach 1. Korinther 10, 19 und 20. Muss uns immer klar sein. Sünde ist Kniefall vor dem Teufel. Jede Sünde. Egal wie sie heißt. es Unversöhnlichkeit ist oder Rechthaberei oder was auch immer. Ja, vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, werden wir uns nicht niederwerfen. Leute, da braucht man keinen Singsang. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Man braucht keine gehobene Stimmung, um Gott anzubeten. Manchmal gibt es messerscharfe Situationen, die uns in den nächsten Jahren viele Nachteile bringen werden. Das kenne ich ein Stück aus meinem Leben, wo Gott mich bewahrt hat in einer besonderen Situation, dass ich mich nicht verkauft habe. Das ist mir heute noch ein Wunder. Ich war damals 27. Und das war so eine wegweisende Entscheidung für mein Leben. Die war, ich kann sagen, es gab keine Entscheidung, die so wegweisend war für meinen gesamten Dienst. Ob Gott ihn segnen würde oder ob er den Segen zurückhalten würde. Als diese eine Entscheidung. Der hat mir viele Nachteile eingebracht bis zum heutigen Tag. Ich bin so dankbar, dass mir Gott das damals geschenkt hat. Ich war mir damals überhaupt nicht bewusst der Tragweite. Manchmal ist man das nicht. Die waren sich damals bewusst. Der Ofen wurde schon geheizt. Und sie wussten, an der Stelle haben wir gerade unser Todesurteil unterschrieben. Und wie viele Männer und Frauen haben ihr Todesurteil unterschrieben wegen der Treue zu Jesus? Wie viele? Wisst ihr, wir wollen natürlich alles Menschen sein, die Glaubenssiege erringen, oder? Die Heilung erleben. Was ist da schön, wenn man so etwas erleben darf? Aber es ist immer wieder wichtig, dass man zur Ausgewogenheit der Schrift zurückkehrt. Und damit setze ich jetzt zur Landung an. Wie es in Hebräer 11 geschrieben steht. Ich finde, es gibt nochmal einen neuen Schlussakkord dort in diesem Gesamtkapitel über die Glaubens, sogenannten Glaubenshelden. Was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel, den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, der Schwerte Schärfe ergingen und aus der Schwachheit Kraft gewannen. Die im Kampf stark wurden und der fremden Heere zurücktrieben. Wollen wir gern bei solchen Leuten sein? Selbstverständlich, da will ich sein. Und jetzt gibt es eine ganz wichtige Wendung am Schluss von Hebräer 11, Vers 35. Andere aber wurden gefoltert, dass sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnisse wurden gesteinigt, verbrannt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, Ziegenfällen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Das sind andere. Hatten die weniger Glauben? Das, was man uns manchmal deutlich machen will. Wenn du nicht das und das erlebst mit dem Herrn, hast du wenig Glauben. Was für ein Käse. Das kann mal sein, selbstverständlich. Das kann ich doch nicht durchgängig behaupten, wenn ich die Schrift kenne. Gott führt uns unterschiedlich. Den einen führt er in die Heilung, den anderen ins Martyrium. Und wir wissen nicht, wie Gott uns führt. Wir können nur vertrauen, dass er alles wohl macht. Und das glauben wir, solange es uns gut geht, ne? Ich wünsche es euch, dass euer Leben ein Leben der Anbetung Gottes wird. Dass ihr wirklich Menschen seid, wo die Dämonen zurückschrecken, wenn sie euch sehen. Dass ihr bekannt seid im Himmel und in der Hölle. Dass euer Name für Eindeutigkeit steht, in aller Schwachheit. Ich fehle jeden Tag, Leute. Ich brauche jeden Tag Vergebung. Aber Gott möchte mich bewahren davor, dass ich den Segen verschleudere, um ein bisschen mehr Ehre und Anerkennung zu bekommen. Gott möchte uns bewahren. Und Gott möchte es uns allen schenken, dass wir wirklich Menschen werden, an denen sich andere ausrichten können. Gott segne euch. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass wir das Wort Gottes haben. Und dass wir dieses Wort Gottes lesen dürfen, das uns zur Speise geworden ist, immer wieder, zur Richtschnur, dass es uns aufhilft in unserer Schwachheit, dass wir darin Kraft gewinnen, wenn wir unten liegen, und dass uns dein Wort ermutigt, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Ach Herr, du weißt um unser Leben, wie es bis heute gelaufen ist. Mach es gut mit uns. Danke, dass du auch unsere verborgenen Fehler zudeckst. Gerne. Dafür bist du, Herr Jesus, gekommen und gestorben, um Sünder freizusprechen. Dass du uns unsere Sünden nicht mehr anrechnest, sondern uns deine Gerechtigkeit zurechnest. Segne uns darin, Herr. Dass wir an dieser Stelle wirklich Menschen werden, die dich lieben, wie schon im Alten Testament geschrieben steht. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Vernunft, mit aller Kraft der Seele dich lieben. Dazu segne uns alle, auch an diesem Abend. Amen.